Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Vom 29. Mai 2026, Metal Hammer Podcast, Episode 137 mit Chefredakteur Sebastian Kessler.
Sowie Katrin Riedl aus der Redaktion. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde, die letzte im Mai 2026.
Zeit wird's, das war gefühlt ein langer Mai und doch auch ein sehr kurzer, mit vielen, vielen Feiertagen.
Und endlich sind wir auch im Mai-Wetter angekommen. Hurra!
Ich hoffe, das hält jetzt ein bisschen, zumindest über das Rock am Ring Wochenende, wäre mir ganz lieb.
Das wäre schön, weil letztes Jahr war es bei Rock am Ring einfach nur furchtbar kalt.
Kalt und nass. Bei Rock am Ring kann man halt alles haben. Es kann perfektes Sommerwetter sein und es kann schneien.
Ja, dann würde ich...
Oft auch alles in einem Wochenende.
Dann würde ich lieber das perfekte Sommerwetter nehmen und den Schnee kann sich dann jemand anders reinziehen. Das so, war gar nicht so gemeint, aber naja.
Das passiert dann Backstage.
Ups.
Hier Frontstage haben wir für euch die interessantesten Meldungen aus der Metal-Welt der Woche. Ein Album der Woche haben wir euch herausgepickt aus den vielen Veröffentlichungen, die es gibt. Und wir haben natürlich wieder einen Gesprächsgast für euch.
Und zwar ist das Uwe Lulis vom Uwe Lulis Project anlässlich des neuen Albums Analog. Und apropos Schnee, ich habe auch noch... einen lustigen Input, aber dazu dann vielleicht gleich mehr.
Dann starten wir mal analog rein.
Back in Black, das Metal Update.
Ja, wie Schnee, oder soll ich anfangen?
Wir hatten es, glaube ich, gar nicht auf der Themenliste, aber Metallica haben ja in Frankfurt offenbar wirklich schwarz-weiß wie Schnee gespielt, ne?
Ja, herrlich, muss traumhaft gewesen sein. Und Tankard waren sogar, waren sie im Publikum oder haben sie es nur gerepostet? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß auch nicht, aber sie haben sich mega gefreut.
So die Big Four verneigen sich vor den Teutonic Big Four.
Geil. Sehr, sehr schön.
Sehr schöne Sache.
Das aber nur eine Randbemerkung. Bei Metallica waren wir leider nicht.
Wir waren nicht da, aber natürlich Kollegen waren da und ihr werdet im Heft davon lesen. Und wir bleiben bei Legenden auch hier und zwar bei Ozzy Osbourne, der weiterlebt.
Hurra!
Digital, nee, was? Irgendwie gruselig bisschen. Nach den Dio-Hologrammen und den Kiss-Avataren jetzt angekündigt die Ozzy Osbourne KI.
Was? Aber... warum?
Die neueste Idee der Familie Osborne, um mit Ozzy Geschäfte zu machen, wenn man es negativ ausdrücken will, ihn am Leben und sein Andenken zu bewahren, wenn man es positiv konnotieren will. Es soll einen digitalen Ableger von ihm geben. Und zwar hat darüber zuerst berichtet, ausgerechnet ein Fachblatt namens License Global, das nämlich von der Licensing Expo 2026 in Las Vegas berichtet hat, wo die Firma Hyperreal, die bekannt ist als, ich zitiere, Ermöglicher, also Enabler, sagt man auf Englisch, da klingt das ein bisschen runter, von Eigentum, Kontrolle, Performance und Monetarisierung von Identitäten über digitale Ökosysteme hinweg.
Alter, da leuchten bei mir alle Alarmglocken und es tut sich eine Gänsehaut auf und zwar keine schöne.
Die Roboter kommen. Also es geht um KI-gestützte Avatare, die diese Firma macht. Hat sie schon gemacht von Stan Lee, der Comic-Legende, mit der man auf der Comic-Con 2025 sprechen konnte, obwohl Stan Lee vor ein paar Jahren gestorben ist, aber auch von Paul McCartney, von Notorious B.I.G. und von Mike Tyson. Jetzt soll das eben auch von Ozzy Osbourne kommen. Sein Sohn Jack ist recht begeistert davon. Zitat, es ist irgendwie beängstigend, dass es wirklich präzise ist. Ozzy Osbourne wird digital als er selbst existieren, solange wir Computer haben. Und Trinkwasser, um die ganze Scheiße zu kühlen.
Das klingt wie eine Drohung fast schon.
Die Technologie hat sich schon so weit entwickelt, dass es fast nur mehr Drag and Drop ist. Man könnte eine Vorlage für einen Werbeclip drehen und vorgeben, was der digitale Ozzy in dem Clip machen soll. So einfach ist das jetzt.
Ich habe es gar nicht ganz kapiert. Also es handelt sich quasi um eine digitale Fläche, wo dann Ozzy zu sehen sein wird.
Den Teil habe ich auch noch nicht ganz kapiert. Keine Ahnung, ob da eine Art... Roboter dann auch sitzt mit irgendwie digitaler Maske, Latexgesicht und so.
Ich hoffe nicht,
Ich glaube aber, es geht um virtuelles Bildmaterial.
Ja, also so eine Fläche, so eine digitale LED-Fläche, wo dann halt Ozzy aufleuchtet.
So auch vorher.
Und dann kann man ihn was fragen. Und so wie ich das verstanden habe, antwortet er dann mit sozusagen mit Ozzys Stimme, also in Anführungsstrichen mit seiner eigenen Stimme. Und die Antworten sind KI generiert.
Genau, und sollen aber auch inhaltlich so das wiedergeben, was Ozzy halt auch darauf gesagt hätte. Das betont Sharon nochmal auch in ihrem Statement. Man kann Ozzy alles fragen. Und er wird mit seiner eigenen Stimme antworten und die Antworten werden das sein, was Ozzy gesagt haben würde. Wir werden damit um die ganze Welt gehen, die Leute können mit ihm reden und er wird antworten.
Alter, das ist so gruselig. Muss das denn wirklich sein?
Diese Frage haben sich viele Fans gestellt und das zu Recht. So Rock-Ikonen sollen nicht sterben dürfen, ist irgendwie so das, was irgendwie kolportiert wird dieser Tage. Nachvollziehbar einerseits, weil sie sind natürlich Teil des Lebens von vielen, vielen Fans und werden schmerzlich vermisst. Aber gerade dieses Vermissen und damit auch das Wertschätzen der gemeinsamen Zeit, die man mit ihnen auf der Erde hat, ist ja auch Teil und des Kern der Existenz einfach. Also es ist, hat die Gefahr, pietätlos zu werden und gruselig zu werden. Und gerade wenn sie darüber sprechen, Werbung für Produkte zu machen, was ja bei Jack auch schon gefallen ist, dann ist das echt gruselig. Viele Fans waren dieser Meinung. Entsprechend hat Jack Osbourne sich nach den negativen Reaktionen, denn wer hätte die kommen sehen können? Keine Ahnung. Alle sind so große Freunde von KI. KI hat so einen guten Ruf im Augenblick. Weiß gar nicht, warum Leute sich da negativ drüber geäußert haben. Naja, Jack hat sich nochmal geäußert in einem Livestream auf YouTube. Und sagt da nochmal, was wir machen, wird geschmackvoll sein. It's not gonna be fucking lame. Was wir machen, ist echt komplex. Das ist mehr als nur ein Bild meines Vaters bei ChatGPT hochzuladen. Wir arbeiten hier mit hochrangiger Technologie. Es wird sich sehr real anfühlen. Und es ist irgendwie verrückt, aber es ist fantastisch und echt cool. Ich glaube, mein Papa würde darauf stehen, denn wir haben tatsächlich darüber gesprochen, bevor er gestorben ist.
Krass,
und okay. Den Teil muss man ihm glauben. Kann man jetzt nicht mehr nachweisen, ist das von Ozzy abgesegnet oder nicht. Die Rechte an ihm liegen wohl seiner Frau. Von daher kann sie wahrscheinlich damit machen, was sie mag.
Ist das so? Liegen die Rechte von Verstorbenen dann automatisch bei den Hinterbliebenen?
Ich weiß es nicht. Also,
haben Verstorbene Rechte?
Ich glaube schon, dass das Recht am eigenen Bild und der eigenen Stimme und der eigenen Persona auch über den Tod hinaus noch gilt, zumindest so ein paar Jahre oder Jahrzehnte, wie so ein Urheberrecht und dann erst verlischt und wahrscheinlich hat. Also
ist schon heftig
alles. Hier, ja, nicht nur als seine Frau, sondern auch als Managerin hat sie, glaube ich, schon die Verfügungsgewalt darüber. Aber was Jack sagt, es wird sich sehr real anfühlen, ist ja tatsächlich auch Teil des Problems. So einerseits will man nicht, dass es billig aussieht, das wäre auch scheiße, aber dass es sich so real anfühlen kann, macht es halt auch gruselig.
Ja.
Man kann das irgendwie sehen als coolen und witzigen Fanservice. Es kann ja auch witzig sein, sich vor den Bildschirm zu setzen und so ein Videotelefonat mit Ozzy und mit Ozzys Geist zu machen, wenn man weiß, das ist nicht der echte, das ist nur digital Spaß und alle können sich darauf einigen, dass es ein digitaler Spaß ist, dann kann das okay sein. Man kann es aber schon auch kritisieren und sollte es kritisieren und muss es einordnen und muss darüber reden, ob das okay ist und was okay ist.
Ja,
und
es ist halt auch
wofür die Person dann wirbt, die halt tot ist.
Es ist halt auch sehr anfällig für Manipulationen, würde ich behaupten. Also ohne jetzt die dahinterstehende Technik genau zu durchblicken, aber also wer weiß, was die damit machen.
Das stimmt. Ozzy kann natürlich auch Dinge sagen, die ein Ozzy niemals sagen würde. Also er kann zum Beispiel sagen, natürlich begleite ich meine Frau gerne auf die rechtsextreme Demonstration in London.
Ja, Alter, da wird mir auch ganz anders. Ja, vielleicht sollten wir das Thema dann auf sich ruhen lassen, beziehungsweise eben nicht ruhen lassen und gucken, was das wird.
Ja, das müssen wir sehen. Verhindern können wir es nicht. Mal gucken, was dann am Ende rauskommt. Es soll tatsächlich aber auch noch geschmackvollere Formen des Andenkens geben, die Osbournes planen noch mit einem Biopic über Ozzy, also nach der Dokumentation, die jetzt kam, kurz nach seinem Tod auch, soll es noch ein Biopic geben, das heißt mit Schauspielern und sie haben jetzt wohl auch einen Schauspieler für Ozzy gefunden, wer auch immer es sein wird. Ich dachte tatsächlich an diese eine Szene aus dem Mötley Crüe-Film, wo Ozzy ja eine Nebenrolle spielt und den fand ich ziemlich cool damals. Vielleicht packen sie ihn wieder aus.
Wo er Ameisen geschnupft hat.
Ganz genau.
Das war geil.
Ganz genau. So wollen wir uns an ihn erinnern. Und dann kehrt das Ozzfest natürlich auch noch zurück nächstes Jahr, so der Plan. Also Ozzy wird auf jeden Fall präsent sein. Ob das das digitale Avatar sein muss, darüber sollen wir echt nochmal reden.
Ja, da könnt ihr euch auch gerne beteiligen mit euren Meinungen, die wir immer gerne hören und lesen natürlich.
Schreibt's in die Kommis und gerne auch per E-Mail an redaktion@metal-hammer.de.
Und ein weiterer Aufreger der Woche kommt von Beartooth-Frontmann Caleb Shomo. Der US-Amerikaner hatte sich nämlich nach homophoben Kommentaren anlässlich der neuen Singles Free und Pure Ecstasy ja so eine Weile lang aus den sozialen Medien zurückgezogen. Und jetzt ist er mit einem Statement zurückgekehrt und was für einem. Es lautet, ich bin ein stolzer, schwuler Mann. Der Gute hat sich also geoutet, was für ihn allerdings keineswegs leicht war. Eigentlich ist Shomo nämlich seit 14 Jahren mit seiner Frau Fleur verheiratet.
Oh, das ist bitter.
Ja, in seiner Erklärung gibt er nun an, seine wahren Gefühle lange mit Alkohol ertränkt zu haben. Er spricht da auch von sehr krassen Sachen, also Selbstverachtung, Selbsthass, Selbstekel, Hoffnungslosigkeit, was sich auch in seiner Musik und den bisherigen Beartooth-Alben eben widerspiegelte. Ab sofort wird Shomo zu sich selbst stehen und ausschließlich das tun, was ihn auf tiefster Ebene glücklich macht und die Person zeigt, die er wirklich ist. Er sagt, ich versuche nun endlich, stolz auf die Person zu sein, die ich bin und glaube, dass genau dies ein entscheidender Teil dieser Reise ist. Also ein heftiges, sehr ehrliches Statement. Es wird aber dann auch noch emotionaler. Und zwar hat sich Shomos Ehefrau Fleur in einem eigenen Statement zu Wort gemeldet. Sie beschreibt da die vergangenen Monate als zutiefst verwirrend und schmerzhaft für beide Seiten und sagt, sie wird Caleb für immer lieben, beschützen und unterstützen. Zitat, über all die Jahre hinweg lag mir sein Wohlergehen mehr am Herzen als alles andere auf der Welt.
Oh.
Ja, sie sagt aber auch, dass sie sich hilflos und wütend gefühlt hat. Mhm. Vollkommen verständlich natürlich. Muss eine krasse, wirklich furchtbare Situation für sie sein. Trotzdem hat sie es wirklich geschafft, eine tolle Erklärung voller Verständnis und Respekt zu formulieren. Das zeigt echt Größe. Und ich glaube, dass sie damit auch wirklich viele Fans, auch im Beartooth- und Caleb-Lager, ziemlich begeistert hat.
Ja, krass. Und krass, wie lang er das mit sich rumtragen musste und mit sich selbst klarkommen musste oder nicht mit sich selbst klarkam. Diese Selbstverleugnung und der damit einhergehende Alkoholismus und jetzt halt auch am Ende die zerstörte Ehe und das, was er aufgebaut hat, ohne dass er selber war, das kommt halt auch von diesen homophoben Witzen, von der Verachtung, die einem entgegenschlägt, wenn man sich als homosexuell outet immer noch. Das ist mit Sicherheit einfacher geworden in den letzten 5, 10 und 20 Jahren und einfacher als damals, als Rob Halford es getan hat. Aber trotzdem ist es immer noch schwer und trotzdem gibt es immer noch diese abfälligen Kommentare. Und solange es die gibt und solange die gesellschaftlich nicht geächtet werden, wird es für Homosexuelle schwer sein, zu sich zu stehen.
Ja, und wieder mal krass zu sehen, was einfach in Leuten, selbst in Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, vielleicht vor allem in Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, so innen für Kämpfe noch toben. Ne? Also es ist echt Wahnsinn. Und insbesondere halt auch Leute, die sich auf ihren bisherigen Alben ja auch wirklich sehr offen schon präsentiert haben und halt sehr viel Emotionales auch verhandelt haben. Also da standen ja Beartooth immer dafür. Das neue Beartooth-Album soll übrigens am 28. August bei Fearless Records erscheinen und auch eben inhaltlich wieder sehr tief gehen, wie man es eben von ihnen ja gewohnt ist. Und vor dem aktuellen Hintergrund dürfte es wahrscheinlich umso interessanter werden, mit Caleb darüber zu sprechen, was wir natürlich auch bald in Angriff nehmen werden.
Absolut. Er geht jetzt hoffentlich als leuchtendes Beispiel für viele auch voran, die zu sich stehen sollen.
Manchmal ist es ja auch so, dass Metal Hammer lesen für sich selbst stehen heißt, ne?
ja,
kommt und, aber auch nicht immer ganz gut an.
Nein, offenbar. Metal Hammer lesen kann zu Ärger führen mit Fluggesellschaften und zu nicht angetretenen Flügen.
Vielleicht,
in dem Fall geht es gerade noch so gut.
Vielleicht brauchen wir da so einen Sticker auf dem Magazin. So, ja,
Achtung, nicht in der Öffentlichkeit lesen.
Ja, oder Konsum so. Kann Konsequenzen haben oder sowas. Man denkt ja eigentlich.
Konsum kann Konsequenzen haben, ist sehr schön. Das hält ja auf verschiedensten Produkten. Wie zum Beispiel diesen Schneepackungen, von denen wir heute schon sprachen.
Ja, genau. Konsequenzen durch Konsum. Ja, was ist passiert?
Es geht um Oscar Rilo, den Sänger von Dark Embrace und jetzt auch Interimssinger von Benediction, nachdem, wir hatten es im letzten oder vorletzten Podcast, Dave Ingram bei Benediction zurücktritt als Sänger aus gesundheitlichen Gründen. Oscar Rilo ist einer der Sänger, die für ihn einspringen werden in Zukunft. Der war kürzlich in Deutschland für eine Show und wollte dann zurück nach Spanien fliegen. Das hat sich aber als schwieriger herausgestellt, als es eigentlich sein sollte. Es ging schon früh turbulent los, weil seine Reservierung gestrichen wurde, ohne dass er eine Benachrichtigung bekommen hätte und er dann den Flug einfach normal gebucht hat, auch wenn er die Kohle dafür nicht hatte, aber er musste irgendwie nach Hause kommen. Nun stand er also da mit diesem zweiten gebuchten Flug und wollte, nachdem er in Berlin gestartet war, in Frankfurt umsteigen in den Flieger nach Spanien. Und da hat er, wie er selber auf Instagram schreibt, eines der unangenehmsten und demütigendsten Reiseerlebnisse erlebt, die er je hatte. Am Gate, wo etwa 150 bis 200 Passagiere warteten, kam eine Lufthansa-Mitarbeiterin, also es geht um die Fluggesellschaft Lufthansa, das macht er auch sehr öffentlich, auch, glaube ich, um die Lufthansa zur Klärung zu zwingen, so ein bisschen. Eine Lufthansa-Mitarbeiterin kam auf ihn zu und teilte mir mit, dass ich nur ein Gepäckstück mitnehmen dürfte. Ich erklärte ihr höflich, dass mein Gepäck den Lufthansa-Richtlinien entspräche und zeigte ihr die Bestätigungs-E-Mail, in der dies klar vermerkt war. Andere Passagiere mit ähnlichem oder sogar größerem Gepäck wurden durchgewunken, er selber aber durfte nicht weiter und die Mitarbeiterin habe ihm seine Bordkarte abgenommen und so lange aufgehalten, bis ein Vorgesetzter eingetroffen wäre. Als er, wie er weiterschreibt, versuchte, das Flugzeug zu betreten, wurde sein Zugang zum Gate-Scanner vor aller Augen automatisch blockiert. Dies zwang mich dazu, beiseite zu treten, während die übrigen Passagiere an Bord gingen. Dann kam dieser angekündigte Vorgesetzte und bestätigte, das Gepäck entspricht den Lufthansa-Reiserichtlinien. Die Größe stimmte also vollkommen. Auf einmal war dann aber das Gewicht zu viel, was vorher offenbar gar nicht bekannt worden war, wie Oscar selbst schreibt, ging es nur um wenige Gramm, die darüber waren. Also hätte es gereicht, einen Hoodie oder sowas rauszunehmen. Aber das konnte er nicht mehr. Er hatte einfach keine Zeit mehr. Das Flugzeug stand da und musste los. Und er stand da und durfte nicht rein. Und ich stelle mir das als ziemlich stressige Situation vor. Man ist immer gestresst am Flughafen. Und dann da zu stehen und nicht zu wissen, was los ist. Keine Ahnung. Und noch Gepäck umpacken zu müssen. Keine Zeit zu haben. Naja, es ging dann viel hin und her. Er wurde dann am Ende des Ganzen aber doch reingelassen. Musste aber sein Gepäck abgeben. Zurück bleibt trotzdem ein bitterer Nachgeschmack. Wie er schreibt, es war die Art und Weise, wie ich während des gesamten Vorgangs behandelt wurde. Selbst nachdem ich wiederholt erklärt hatte, dass ich kein Deutsch spreche, sprach derselbe Mitarbeiter mich bis zur Flugzeugtür hin ausschließlich auf Deutsch an. Jetzt fragen auch wir uns, warum das Ganze. Weder Oscar Rio noch dessen Mitreisende können sich das so richtig erklären, haben aber eine Theorie, weil er wurde am Flugzeug noch angesprochen von den Leuten, die beobachtet haben, was da los ist und keine Ahnung. Er meint, die einzige Erklärung, die mir einfällt, ist, dass ich aufgrund meines Aussehens und weil ich am Gate ein Metal-Magazin, in Klammern Metal Hammer, las, beurteilt wurde. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mich 2026 fragen müsste, ob mein Aussehen oder mein Musikgeschmack Einfluss darauf haben könnten, wie man mich beim Boarding behandelt.
Ja, das halte ich für ein solides Statement. Mhm. Was zur Hölle? Man sollte einfach nicht meinen, dass das heutzutage noch möglich ist. Aber offenbar nehmen immer noch Leute Anstoß an der Metal-Optik. Ganz schön Panne.
In der Tat. Auch wenn natürlich unser aktueller Titel, es geht tatsächlich nicht um den britischen Metal Hammer oder einen anderen, es geht um unseren. Wir haben nämlich auf Instagram dann auch kommentiert und gesagt so, hey, wow, sorry, das wollte ich natürlich nicht provozieren. Er hat daraufhin bestätigt so, ja, kein Ding, nicht unsere Schuld, ein Glück. Und mittlerweile amüsiert, hat sich dann auch überrascht gezeigt, dass seine Mitpassagiere dann, als es eben darum ging, so, hä, was ist denn los, auf das Magazin mit Chagrat auf dem Titel deuteten. Also es ist natürlich gerade der Black Metal-Titel, auch den
oh
wir
mein
haben.
Gott,
das sieht so ein bisschen
Black
böse
Metal.
Aus als
oh
gewöhnlich
nein.
auch.
Symphonic Black Metal mit trotzdem. Norwegischem Orchester, furchtbar, Kulturverstoß, eieiei, die Polizei ist informiert. Entschuldigung,
die
was soll denn der Dreck?
Keine Ahnung, ganz, ganz komisch, was da passiert ist. Ich selber beobachte auch bei mir, ich werde so ungefähr bei jedem zweiten Flug aber auch mal kurz zur Seite genommen.
Du hast ja auch lange Haare, du bist doch selber schuld.
Also schon, also ich falle, glaube ich,
schwarzes
schon auf.
Shirt.
Bei jedem zweiten Flug ungefähr, lass es jeden dritten sein, wird von meinem Gepäck ein Abstrich genommen. So hier mit Sprengstoff, Gel, was auch immer, Nachweis, keine Ahnung. Ich habe da auch mal gefragt, wenn mir das aufgefallen ist, dass ich irgendwie relativ häufig da kontrolliert wäre. Und dann hieß es, das sei reiner Zufall, weil nach jedem x-ten Passagier wird einer rausgezogen und kontrolliert. Mhm. Kann also sein, statistischer Ausfall. Aber war mir eine Zeit lang schon aufgefallen, dass ich öfter mal kurz zur Seite genommen wurde.
So, so.
Aber so krass wie bei Oscar Rio war es nie.
Toi, ja. Toi, toi. Ist natürlich auch Quatsch, dass man sich mit jemandem auf Deutsch unterhält, wenn klar ist, dass der kein Deutsch spricht.
Ja, das ist unhöflich, also, einfach an einem internationalen Flughafen. Was soll das?
Ja, Frankfurt Main. Also, Entschuldigung. Zum Schluss noch Stoff aus dem Kuriositätenkabinett.
Noch kurioser.
Ja, in Amerika hat eine 99-jährige Dame namens Pauline Kenner einen neuen Rekord im Crowdsurfen aufgestellt.
Okay.
Und zwar am 2. Mai bei einem Country-Festival in Texas, also noch nicht mal Metal. Der Rekord bestand dann darin, dass sie offenbar die älteste Person ist, die je verbrieft crowdgesurft ist. Allerdings hat sie dabei Hilfsmittel verwendet, und zwar eine Art gepolstertes Brett. Zählt aber offenbar trotzdem, und demnach dürfen wir der Dame zur Aufnahme ins Guinness-Buch der Rekorde gratulieren. Das Ganze ging natürlich auch viral, und zwar über die Accounts ihres Enkelsohns, der jede Menge über seine, in Anführungsstrichen, Gangster-Granny postet. Und der erreicht damit bei Instagram 4 Millionen Fans und bei TikTok 25 Millionen Fans.
Wow, okay, krass.
Viel Spaß.
Super. Auf so einem gepolsterten Brett würde ich auch gerne mal mich übertragen lassen, glaube ich.
Ja, aber du musst noch ein paar Jahre warten, ne? Also wenn du 100 wirst, kannst du versuchen, den Rekord einzustellen.
Ja, okay, ich werde daran denken.
Vielleicht nicht auf einem von Kid Rock veranstalteten Country Festival.
Upsi. Nee, nein, das lasse ich dann bei Feuerschwanz im Schubseltanzpit oder so.
Ja, in der Tat. Apropos Pit, aus dem Pit haben wir diese Woche nichts, dafür aber eine Voraussicht auf die Pits der Zukunft.
Live to win, die Verlosung.
Ja, und da stehen Mitte Juni 4 deutsche Konzerte von Mastodon an, und zwar in Saarbrücken, Dortmund, Hamburg und Berlin. Der Tourveranstalter Wizard Live verlost hier im Metalhammer Podcast 1x2 Tickets für eine dieser 4 Shows nach eurer Wahl. Dazu gibt's ein Mastodon-Shirt in einer selbstgewählten Größe sowie ein Bandana im Leviathan-Stil. Wenn ihr gewinnen wollt, schreibt eine Mail mit dem Betreff Mastodon an redaktion@metal-hammer.de. Und gebt bitte sowohl die Stadt an, in der ihr das Mastodon-Konzert besuchen wollt, als auch eure Shirtgröße und Postadresse. Das Merch wird nämlich postalisch verschickt. Anreise und Unterkunft sind wie üblich nicht enthalten und der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der nächste Freitag, der 5.6. um 12 Uhr mittags. Wir wünschen
viel Glück und viel Spaß. Und vom Pit geht's dann in die Plattenläden.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Unser heutiges Album der Woche stammt aus Amerika, genauer gesagt aus dem Sunshine State, Florida. 2001 formierte Sänger Brent Smith dort nach Auflösung seiner früheren Gruppe die neue Band Shinedown, angesiedelt im US-Rock, irgendwo zwischen Hardrock, Alternative Metal und Post-Grunge, eben dieser typische große Breitband-US-Sound. Schlagzeuger Barry Kirch stieß ziemlich früh dazu und sitzt bis heute hinter den Kesseln. Gitarrist und Bassist haben im Lauf der Bandgeschichte je ein-, zweimal gewechselt. Und seit 2008 ist die Gruppe dann stabil besetzt und bilden Zach Myers und Eric Bass die Seitenfraktion. Wobei die beiden im Jahr 2017 kurioserweise ihre Instrumente bzw. Rollen getauscht haben.
Na, wenn es langweilig wird?
Ja, langweilig, weiß nicht. Generell sind Shinedown eine relativ stabile Gruppe also. Auch ihre Albenveröffentlichungen kommen relativ konstant. Ihr Debüt Leave a Whisper erschien 2003 und konnte sich da auch bereits auf Position 53 in den US-Charts platzieren. Danach gab es so alle 2 bis maximal 4 Jahre ein neues Werk zu hören und die Chartsplatzierungen wurden immer besser und auch internationaler. Das bis dato letzte Album heißt Planet Zero und erschien 2022 und mit 8, mit so einer schönen 8 geschrieben, legen Shinedown nun also ihr neuestes, wer hätte es gedacht, mittlerweile 8. Werk vor, wobei wir es hier sogar mit einem Doppelalbum mit stolzen 18 Songs zu tun haben.
Es könnte also auch 18 heißen oder so. Naja, auf jeden Fall, die Länge gibt es her. Es ist ziemlich divers, was da passiert. Da ist echt jede Menge los. Und es ist relativ ruhig über weite Strecken allerdings auch. Aber nicht nur, es rockt auch oft genug. Gerade am Anfang geht die Band sogar Wege, die ich mir wünsche, dass sie die später auf dem Album vielleicht noch weiter ausgetreten hätten. Und zwar At the Bottom beginnt Queen-artig mit richtigen Musical-Ausschlägen und großen Chören und Bling-Bling. Aber es ist großer Emo-Indie-Rock. Irgendwo zwischen Green Day, Three Doors Down und My Chemical Romance. Zumindest so mangels besserer Vergleichsalternativen sind das die Namen, die mir in den Kopf schießen dabei. Dance Kid Dance geht dann flotter voran und mehr geradeaus und mischt dann zu diesem Green Day noch Papa Roach. Also das ist dann auch so die Richtung, in die das Album insgesamt geht. Punk, Pop-Punk trifft Modern Metal. Einige Headbanger werden da sicher davonlaufen, verpassen dann aber was, weil das ist schon hart genug und handgemacht. Gerade der Song hat ein tolles Gitarrensolo, schön melodisch und schwungvoll und funktioniert in der Rockdisco ebenso wie auf großen Festivalbühnen. Beim Publikum denke ich da eher an Rock am Ring und Rock im Park Publikum als an klassisches Wackenpublikum, aber zum Beispiel auch im Summer Breeze könnte ich mir Shinedown eigentlich gut vorstellen. Also in die Richtung geht's weiter, manchmal ist es ein bisschen mehr Disco, ironischerweise gerade im Song Burning Down the Disco geht's ein bisschen mehr in die Rockdisco. Und ist manchmal auch so ein bisschen Eurovisionskompatibel, um den Eurovision Song Contest Bingo-Kartenfeld mal wieder auszufüllen. 3-5-6 mit seinen prägnanten Keyboard-Melodien und der poppigen Melodien, das sehr, sehr fröhlich und melancholisch, hat mich schon sehr an Sunrise Avenue und der Eurovision Song Contest erinnert.
Heißt der 3-6-5 oder 3-5-6?
Ich habe hier 3-5-6 notiert, ja, aber 3-6-5. Du das kannst. Es ist so eine Reihe von Zahlen, die kleiner ist als 10 und davon drei Stück hintereinander.
Gut, darauf einigen wir uns.
Der Mittelteil des Albums lahmt dann leider für mich so ein bisschen. Da knubbeln sich irgendwie so die ruhigeren Songs und die Balladen. Young Again klingt wie Volbeat, aber halt wie so eine Pop-Ballade von Volbeat mit reduzierterem Elvis-Metal-Faktor. Knallt also nicht, aber ist trotzdem schön und entspannt, ein gefühliger, moderner, zeitloser Rock-Song. Wie auch Searchlight, auch wie so eine Volbeat-Ballade klingt, aber auch sehr nach Western und mit Streichern und Western-Gitarre oder vielleicht sogar Banjo, ich weiß gar nicht genau, klingt ein bisschen auch wie so ein Yellowstone-Soundtrack, wie wenn bei Yellowstone so eine Naturaufnahme läuft, immer gegengeschnitten mit einem fröhlichen Scheunenfest und zwischendurch drehen sich die Pferde und dann tanzt wieder der Cowboy mit seiner Geliebten. Das sind so die Bilder, die ich bei Searchlight so im Kopf habe. Auch Outlaw hat so eine Country-Schlagseite und könnte den Leuten gefallen, die Metallicas Balladen auf Load mögen.
Oh.
Es gibt, ich nehme mich da nicht unbedingt raus. Also das muss jetzt nicht negativ konnotiert sein. Das ist erstmal nur eine Aussage.
Na dann. Sachlich.
Aber es knubbelt sich ein bisschen sehr so in der Mitte, zumal dann auch noch so R&B und Gospel mit reinkommt im Song Dizzy. Das ist dann schon sehr poppig einfach. Ausreißer und Höhepunkt, aber mitten auf dem Album, in dieser eigentlich recht ruhigen Phase, ist der Song Machine Gun. Und was ist das für ein Banger? Der klingt wieder mehr nach Green Day oder vielleicht sogar nach Rise Against. Auf jeden Fall flotter, rockender, mit eher reduziert instrumentierten Strophen und dann aber ganz, 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 ganz großem Refrain. Hymnisch und stark und mehrstimmiger Gesang, unfassbar starke Melodien mit unauslöschlichem Ohrwurm. Und gegen Ende dann auch noch akustisch wiederholt, wie um zu beweisen, so ein guter Song ist ein guter Song, unabhängig von Produktion und von Inszenierung. Und der Text ist, wenn ich es richtig gehört habe, auch politisch, gesellschaftskritisch eine Pazifismus-Hymne, wo es heißt, instead of you, I'm holding a machine gun, finde ich eine sehr, sehr schöne Zeile in einem sehr, sehr großen Song. Also das ist so der Ausreißer in der Mitte des Albums, die sonst so ein bisschen plätschert. Am Ende wird es wieder ein bisschen nicht unbedingt härter, aber zumindest düsterer. Da kommen dann im Song Deep End auch mal Synthes dazu. Erinnert so ein bisschen an eine Mischung aus Eurodance und New Wave plus Gitarren. Etwas düsterer also, vielleicht ist auch so ein bisschen Muse mit drin. Ja, und so fadet das Album dann auch so ein bisschen düsterer aus. Hat am Ende noch einen Hinhörer mit dem Song The Pilot, eine schöne Akustik-Gitarrenballade. Sehr amerikanisch, aber tolle Melodie und Gefühligkeit, die hier auch wirklich trifft. Und man sieht da so das Handylichtermeer bei großen Konzerten schon vor sich.
Ja, ich muss zugeben, dass ich mit Shinedown bislang nicht so viele Berührungspunkte hatte.
Das geht mir auch so, ja.
Ich bin nicht der größte US-Rock-Fan. Irgendwie ist diese Band bisher so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Mhm. Also klar, ich mag Alterbridge sehr gern. Ich kann ein paar Sachen von Disturbed ertragen, sag ich mal. Das klingt jetzt schon wieder gemeiner, als es ist. Aber sonst bisher einfach nicht so richtig drin gewesen. Umso überraschender kam für mich nun dieses Doppelalbum, das mir wirklich gut gefällt. Also Brent Smith hat natürlich eine tolle, sehr charakteristische Stimme. Mhm. Das hebt die Band auch von vielen anderen ab.
Ja, die ist sehr raumfüllend. Das mag ich sehr gerne.
Ja, und Aid mag relativ lang sein, besteht aber aus vielen kurzen und in der Regel auch wirklich knackigen Stücken, sodass das Hören ja leicht fällt und Spaß macht. At the Bottom zieht schön ins Album rein. Dance Kid Dance legt dann in Sachen Krachigkeit und Riffpower noch einen drauf. Also da haben wir für meine Begriffe schon den ersten großen Hit.
Ja.
Breitbeinig die Hauptrolle, übernehmende Gitarren, diese große Produktion und halt so ein ganz klares Bekenntnis zur Eingängigkeit. Und diese Charakteristika findet man auf diesem Album immer wieder. Das können Shinedown einfach gut. Merkt man auch in Burning Down the Disco, das so ein bisschen für mich ins Gangstermilieu fast schon reinloopt. Klingt auch so ein bisschen...
Weil nur Gangster-Discos anzünden.
Ja, genau. Klingt halt so ein bisschen protzig auch. Diese entspannte Radionummer 365 oder 356 oder wie sie jetzt heißt, die beschert dann so ein bisschen eine Atempause, bevor dann Young Again wieder ein bisschen pompösere Riffs und auch so einen echt unverschämt eingängigen Refrain auffährt.
Das ist die Volbeat-Ballade oder eine von denen.
Ja, ja, dasselbe gilt auch für Dizzy und das tolle Imposter. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Also klar, Rock-Radio-Eignung ist da bei diversen Songs natürlich vorhanden. Mhm. Stört mich persönlich aber auch gar nicht, muss ich zugeben. Nach einigen dann nicht so offensiven Songs drücken das von dir erwähnte Machine Gun und Safe and Sound wieder aufs Gaspedal und bringen wieder richtig schön krachige Härte rein. Natürlich klingt hier irgendwann viel relativ ähnlich. Also mittig bringen Shinedown dann aber noch mal so ein bisschen klangliche Abwechslung rein, unter anderem mit dieser Cowbell-Ballade, Searchlight, so habe ich es genannt. Und dem, das hattest du, glaube ich, auch erwähnt, irgendwie so mit Synthes ausgestatteten Deep End. Hinten raus geht ihnen dann für meine Begriffe so ein bisschen die Luft aus. Da wird es etwas egaler und ist eigentlich alles gesagt. Über weite Strecken und vor allem in der ersten Hälfte von Aid gelingt es Shinedown aber richtig aufzufahren und echt einen tollen Song nach dem anderen rauszuhauen.
Ich glaube, die Songs werden auch gar nicht schlechter unbedingt hinten raus. Wide Open, auch so eine Yellowstone-Ballade und So Glad You Asked, was so ein bisschen nach U2 vielleicht sogar klingt. Das ist alles nicht schlecht, aber es ist dann einfach, weil man davor schon sehr viel gehört hat und sehr viele Melodien irgendwie auch schon hinter sich hat, ist das so ein bisschen mehr vom Ähnlichen. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, 3 bis 6 Monate zwischen den Alben vergehen zu lassen, aber... Ist vielleicht auch Quatsch, weil warum nicht, wenn man die Songs da hat, dann gib den Fans, was sie wollen und gib ihnen auch mal ein Doppelalbum. Das passt schon. Also ich finde, es ist ein starkes Album, vor allem auch dank des Sängers. Wirklich abholend emotional und tolle, wie ich sagte, raumfüllende Stimme. Hell, aber doch leicht rau und sehr charakteristisch. Bringt die Melodien sehr toll rüber. Insgesamt ein energetisches Album, aber auch, um zu den Kontrapunkten zu kommen, teils schon arg poppig und gefühlig, gerade finde ich so im Mittelteil. Aber für Stadion- und Massenrock-Festivals auf jeden Fall geeignet. Man muss halt diese Art von Musik mögen, aber das, was sie tun, ist schon echt richtig gut. Es wird aber den kuttentragenden Headbanger jetzt nicht aus dem Sodom Pit irgendwie rauslocken wahrscheinlich.
In der Tat. Auch wenn immer wieder auch wirklich tolle Gitarrenläufe drin sind. Also so ist es jetzt auch nicht. Es ist schon Metal-kompatibel in jedem Fall.
Durchaus. Es ist ein hartes Rock-Album. Definitiv. Das man vielleicht auch mit den Schwiegereltern zusammen hören kann. Was man vielleicht auch mit den Schwiegereltern zusammen hören kann, ist das neue Album von Devin Townsend, das heute erscheint. The Moth, ein großes symphonisches Werk, das auch ein bisschen fordernd und überfordernd sein kann.
Da möchte ich euch auch noch gerne die Heftstory mit dem wunderschönen Titel Die Penis-Symphonie ans Herz legen.
Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr natürlich im Magazin.
Werbung, Ende, Konsum mit Konsequenzen, sage ich dann nochmal.
Ja, das müssen wir nächstes Mal draufschreiben.
Oh mein Gott, vielleicht hatte er auch diese Seite geöffnet. Vielleicht war es gar nicht Dimmu Borgir, sondern Devin Townsend.
Den Peniskopf, naja. Möglicherweise.
Ein Schmuddelmagazin aus Kanada. So.
Auch die neuen Alben von All Them Witches, Elder, Eternal Evil, Leather Witch, Narnia, Sarcasm erscheint alles heute. Könnt ihr alles in Ruhe im aktuellen Magazin nachlesen.
Ja, und dann gibt es noch ein weiteres Album, das am heutigen 29. Mai erscheint, nämlich
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
Analog, das Debüt des Uwe Lullis Project. Dafür hat sich der von Bands wie Gravedigger, Rebellion und Accept bekannte Gitarrist und Produzent Uwe Lullis mit drei bisher nicht so bekannten Mitstreitenden endlich auf Platte gebannt, was sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten so angesammelt hat. Die Story dazu findet ihr in unserer aktuellen Printausgabe und wir hören jetzt einmal ins Interview rein. Wir sind heute hier mit Uwe Lullis, um über das Uwe Lullis Project zu sprechen. Hallo Uwe.
Ja, moin an alle.
Genau, und da beginnen wir mal mit der Frage, die ja so ein bisschen im Raum steht, sage ich mal. 2025 bist du ja nach 10 gemeinsamen Jahren bei Accept ausgestiegen. Warum eigentlich?
Naja, hatte mehrere Gründe. Einmal so nach 10, 11 Jahren, dann reicht es auch langsam. Ist ja auch nicht meine Band gewesen. Ich war ja im Prinzip nur Hired Gun, also Angestellter. Und der Drang, dann was Eigenes zu machen, irgendwie jetzt mit dem Projekt und so weiter, das kam dann doch schon mehr zum Vorstand. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so die letzten 3 Jahre war das wirklich so, dass ich immer wieder über Ausstieg nachgedacht habe. Jetzt kam mir Wolf natürlich zuvor und hat gesagt, ja, wir müssen uns trennen und so weiter. Ich sage, du, pass auf, alles gut. Die gehen die Wege jetzt auseinander und viel Glück euch und ich mache jetzt meinen Kram so.
Ist ja auch nicht ohne heutzutage quasi so bekannte Gefilde zu verlassen und was ganz Neues aus dem Boden zu stampfen.
Naja, guck mal, ich bin jetzt irgendwie im Dezember 60 geworden. Ich habe schon eine Karriere hinter mir. Allein mit Gravedigger haben wir ja richtig abgeräumt damals. Und Rebellion war ja auch nicht ganz unbekannt und hat auch Spaß gemacht, irgendwie nicht 5 Alben und so weiter. Und jetzt mit Accept, das war so die Kirsche on top. Naja, wir haben Wacken geheadlined, wir haben alles gemacht, was ging. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist einfach die Westfalenhalle. So, ne? Krugerhalle habe ich abgefrühstückt. Ne? Und als Musiker und als Künstler kann ich mir das echt so auf die Fahne schreiben. Die Reputation ist da und jetzt mache ich einfach mal weiter, so bis einfach nicht mehr geht, ne? Bis man in den Feierabend segeln kann. Ne?
Ist ja auch schön, einfach mal frei Schnauze machen zu können, ohne irgendwelche Grenzen eigentlich. Die Band Uwe Lullis Project existiert bereits seit 2020, entstand so ein bisschen als Corona-Projekt, glaube ich. Was war denn deine grundlegende Idee oder künstlerische Vision dafür? Was wolltest du da machen?
Naja, ich meine, ich bin auch bekannt als Songwriter. Das heißt also, ich konnte ja bei Accept nie platzieren, außer jetzt auf dem letzten Album den Frankenstein-Song. Was auf dem Album zu hören ist, auf dem neuen Album jetzt von mir, das sind teilweise Songs, die sind 23 Jahre alt.
Wow, okay.
Die liegen schon ewig bei mir auf der Festplatte. Ich meine, ich habe 2 Festplatten voll mit Songs irgendwie und das muss auch irgendwann mal wieder raus. So, ne? Dann habe ich die Band zusammengesammelt, habe auch Glück gehabt mit den Musikern irgendwie und jo, geht jetzt so voran, so langsam. Ne?
Ja, das wäre die nächste Frage gewesen. Also da sind dabei Sänger Erdmann Görg, Bassist Kurt Kunze sowie Schlagzeugerin und Pianistin Katharina Kunert. Wie habt ihr euch denn zusammengefunden und was zeichnet diese einzelnen Protagonisten denn aus? Was bringen die mit?
Katharina, die habe ich vor, ich glaube, 8 oder 9 Jahren beim Annihilator-Konzert, hatte Jeff mich eingeladen, kennengelernt in Aschaffenburg. Da stand sie neben mir und sagt, ja, ich spiele auch Schlagzeug. Ich sage, oh, toll. Dann nimmt man das natürlich erstmal nicht so richtig ernst. Naja, ich spiele auch diverse Instrumente. Ja, und dann schickt sie mir so ein Video irgendwie von so einer Live-Show, was sie gemacht hat. Da bin ich hinübergefahren. Ich sage, was? Was geht denn hier ab? Ne? Ja, da habe ich so einkassiert. Und seitdem sind wir dann auch schon am Arbeiten. Ne? So, ne? Also sie hat auch ein eigenes Studio bei sich zu Hause, ein richtig großes und so. Da war ich völlig überrascht. Ich komme da in den Laden rein, denke, okay, nicht schlecht. So, ne? Ja, den Chord, den kenne ich auch schon irgendwie gefühlt 30 Jahre, weil ich hatte den ein paar Mal bei mir im Studio mit anderen Bands als Bassist. Geiler Typ irgendwie, kommt aus dem Norden, genau wie ich. Ne? Wir haben gleich einen Schnack so. Und er kam immer an und sagte, ey, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen, eine Band oder so. Ne? Und das ist dann irgendwie, habe ich natürlich angerufen. Ne? Ich sage, pass auf, ich lege jetzt hier los, ne? Und den Erdmann, das ist eine lustige Geschichte, als der Baltes damals ausgestiegen ist bei Accept, da hat der Wolf mir so einen Secret-Befehl gegeben, pass auf, such mal einen Bassisten. Dann habe ich im Facebook einfach so einen Aufruf gemacht, für mein Projekt suche ich einen Bassisten und einen Sänger, ne? Um das nicht ganz so auffällig zu gestalten. Diverse Bassleute meldeten sich, aber auch Sänger, ja? Und der Erdmann-Chef schickt mir da irgendwie so ein Demo, ne? Und dann bin ich dann auch wieder hinübergefahren. Ich sage, okay, das ist jetzt der Sänger. Und was für mich, glaube ich, ganz, ganz wichtig war, ich wollte keine All-Star-Band haben. Ja. Ja, ich wollte nicht wieder den Sänger von der Band und das ist so immer so ein bisschen tote Objekte sind das dann. Ne? Die bringen ein Album raus, gehen vielleicht so ein bisschen auf Tour und dann war es das. Ne? Weil der eine dann wieder mit seiner Band. Und das sind alles unbeschriebene Blätter, die Leute. Ne? Ich empfinde das als echt geil.
Ist auch toll, was die mitbringen natürlich. Muss ja dann auch erstmal so zusammenwachsen als Band, sag ich mal. Ihr habt jetzt, glaube ich, noch keine Konzerte gespielt, soll aber kommen.
kommt, ja, genau.
Da sind wir natürlich gespannt, wie das dann auch zusammen auf der Bühne funktioniert.
Das ist dann so zusammengewachsen, richtig als Partnerschaft, was diese Band angeht, ne? Weil es ist auch eine richtige Band. Also es nennt sich Uwe Lulus Project, aber der Kern der Band, solange keiner stirbt, wird bleiben.
Wie arbeitet ihr denn dann zusammen? Also wie dürfen wir uns den Songwriting-Prozess vorstellen? Also gemeinschaftlich dann beim Jammen in einem Raum oder gibst du eher Ideen vor, quasi von dem, was du in den letzten Jahren erarbeitet hast?
Genau, ich sitze hier am Pult mit einer Gitarre in der Hand und ich schreibe die Songs und greife auch, wie gesagt, auf alte Songs zu, die wirklich noch gut sind irgendwie, also wo ich sagen würde, die sind zeitlos, die kann man raushauen. Und dann lege ich das vor und den Rest nehmen wir dann zusammen auf. Ich meine, dann kommt natürlich jeder mit seinen Ideen, ne, im Studio hier und dann wird dann gejammt irgendwie. Ne, mit Erdmann arbeite ich halt viel am Mikrofon, das sind Chöre und so weiter. Ne, wie das halt ein Produzent so macht. Ne. Ist jetzt irgendwie kein Hexenwerk, aber halt mein Ding so. Ne.
Kannst du denn von den quasi älteren Songs, kannst du da ein Beispiel nennen, dass wir uns das so ein bisschen vorstellen können? Oder was ist denn der älteste Song des Albums?
Ja, zum Beispiel Midnight, The Night of Ghosts. Der ist, glaube ich, jetzt mittlerweile 24 Jahre alt.
Wahnsinn. Ja. Ist ja historisch geradezu.
Historisch, ne? Und Emerald ist auch sehr alt, bestimmt schon 18. Und dann über die letzten 20 Jahre habe ich dann natürlich immer weitergeschrieben. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, welcher Song in welchem Jahr entstanden. Da müsste ich jetzt meine Festplatte aufmachen und auf das Datum von der Pro Tools Session gucken. Ne? Aber es ist teilweise sehr altes Zeug, wo ich mir das dann durchgehört habe nach einem gewissen Abstand. Ich habe teilweise gar nicht geredet, ach, das stimmt ja, den Song hast du ja auch noch. Okay, hörst du mal an, boah, der ist ja geil, den machen wir fertig. Ja, und dann natürlich auch teilweise neue Sachen. Ne? Zum Beispiel Battle ist ein neuer Song, den habe ich ganz neu geschrieben. Den habe ich eigentlich ursprünglich für Sabaton geschrieben. Die kamen mal irgendwann zu mir an und sagten, wir sind ja riesige Gravedigger-Fans und kannst du uns mal ein paar Songs schreiben? Ich sage, klar, kein Problem. Ne? Und dann habe ich denen so 2, 3 Dinger geschickt. Die wurden dann allerdings nicht genommen. Meiner Meinung nach so, weil aber stilistisch nicht passe. Ne? Nichts gegen Sabaton. Das ist meine Family, mit dem bin ich auch manchmal unterwegs irgendwie. Ne? Klar, ne? Aber die Stilistik geht da doch sehr weit auseinander. Irgendwie.
Ja, das kann man sagen. Ja, apropos, stilistisch bewegt sich das Uwe Lulus Project ja im Heavy Metal, aber auch mit so ein bisschen einem modernen Touch in Form von elektronischen Akzenten, Samples, aber auch nicht übertrieben, also so pointiert, eingestreut, wo es halt passt. War denn von Anfang an klar, so warum das genau euer Stil ist? Oder gab es da irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, musikalische Vision oder sowas?
Ja und nein. Ich meine, die Vision ist einfach meinerseits irgendwie das natürlich modern zu halten. Das heißt also, ich habe ja früher bei Rebellion auch schon Synthesizer laufen lassen, irgendwelche Loops unten drunter und so weiter, um das anzufüllen, so den ganzen Soundbereich, sagen wir mal. Also ich bin ja auch Sounddesigner, sagen wir mal. Und mit meiner Tätigkeit als Produzent und Songwriter habe ich natürlich auch mit vielen Leuten zusammengearbeitet, unter anderem mit Luca Ancelotti von Snap. Ja, das war mein Studiokollege in Frankfurt. Und wir haben ganz oft im Studio zusammengegangen, hey, Alter, ich brauche mal irgendein geiles Gitarrenriff. Dann habe ich das Ding geliefert, ne, und dann kam er wieder mit Beats und dann haben wir da Sachen zusammengebaut. Ich habe ja auch Sachen auf dem Computer noch, wo ich mit dem Luca Songs geschrieben habe. Die werde ich irgendwann mal veröffentlichen und das knallt wie Dreck. Das ist richtig geil. Wir reden von Snap, ne? Das ist also, er ist verdammt gut in dem, was er macht und bei ihm habe ich auch viel gelernt, ne, was das angeht. Ne.
Ja, spannende Kombination auch. Hätte man gar nicht gedacht.
Ja, ne? Ich hatte ja in Frankfurt ein großes Tonstudio, da waren mehrere Regies drin und die hatte ich dann auch verteilt an diverse Leute und der Luca war teilweise 10 Jahre mein Mieter. So, ne? Und natürlich vorne an der Kaffeetheke hat man sich getroffen und hey, ich habe eine Idee, komm mal eben mit und so. Ne? Ja, Gitarre in der Hand und los geht's. Ne? Und so funktioniert Networking bei mir. Ne? Und jetzt in meinem Studio hier ist das auch nicht anders. Die Leute gehen rein, gehen raus, irgendwie lässt dann die Ideen hier und ich gebe meine Ideen. Ne?
Das ist ja auch schön, wenn das so ein Geben und Nehmen ist und man sich da halt austauscht einfach. Und so wie es halt früher war, ne? So ein bisschen persönlicher und nicht nur irgendwie hier über hier Files hin und her schicken und wie man das heutzutage macht.
Richtig, genau. Ich meine, ist halt Kunst, ne? Und Kunst entsteht nur durch Networking mit Leuten irgendwie, wenn du der Kunst offen bist. Ne? Und ich meine, das war mal das Thema KI zum Beispiel, ne? Ich meine, das ist ja das, was viele Musiker aufregt, aber man darf nicht vergessen, hinter der KI stecken ja auch Ideen. Das heißt also, jeder muss natürlich entscheiden, okay, wie viel von diesen Ideen lasse ich in meine Kunst reinlaufen. Ne? Und was ich halt draußen nicht so gut finde, ist, das habe ich bei dem letzten Video gesehen, was wir gemacht haben mit Accept. Das haben wir in Polen aufgenommen, vor so einer riesen Leinwand, KI-Hintergrund, da lief dann irgendwie so ein wildes Zeug und sofort kriegten wir Haue. Das Video war 5 Minuten draußen und da kamen dann Kommentare, scheiß KI, habt ihr das nötig? Und Udo ist doch sowieso nur Accept und weil der macht alles so handgemacht und so. Ne? Ja, und dann muss man halt so ein bisschen vorsichtig sein mittlerweile, was draußen los ist. Weil ganz schnell hast du einen schlechten Namen irgendwie, ne? Und wir haben da wirklich Arsch voll gekriegt, ne?
Krass. Ja, trotzdem heißt dein Album jetzt analog, was ja auch als Statement zu verstehen ist, nämlich für handgemachte, echte Musik eben ohne KI.
Absolut, genau.
Warum ist dir das denn wichtig, so diesen, ich sag mal, diesen Geist zu bewahren?
Naja, wenn du mein Pult siehst, das ist ein Analogpult hier, ne? Also hier im Hintergrund, das ist ein Riesending irgendwie, das ist 2,50 Meter breit und dementsprechend bin ich halt Verfechter dieses Sounds auch, aber ich bin auch in der digitalen Welt unterwegs. Ja, mir geht es im Prinzip um das Handgemachte. Das heißt also, allein wenn der Chord hier schon Bass spielt, das kann kein Computer. Das ist, also da ist dann irgendwie so der Geist mit drin, dieses Feeling, dieses Analoge mit drin, ne? Und analog ist für mich ein Statement, absolutes Statement, genau, richtig.
Dann gibt es ja noch einen sehr auffälligen Song, nämlich den 7-Minüter Faust To Hell and Back. Unter anderem auffällig, weil ihr hier mit der Band Asp zusammenarbeitet, was ja relativ ungewöhnlich ist für traditionellen Heavy Metal. Wie kam es denn dazu?
Ja, im Prinzip, der Asp ist ein ganz alter Kumpel von mir. Wir haben hier in Frankfurt in meinem alten Studio haben wir zum Beispiel die Requiem Rio aufgenommen. Die habe ich dann mit den Jungs hier aufgenommen. Die wurde dann im Prinzipalstudio gemischt in Münster. Viele Sachen für Asp habe ich bei mir aufgenommen und da kam halt diese Freundschaft, weil einfach die Chemie stimmt einfach. Ne? Und er kommt alle Nasen lang und sagt, hör mal, ich habe hier einen Song, kannst du mir da mal ein Solo drauf spielen? Dann kannst du mal, vor 2 Jahren kam hier dieses Horrors raus von Asp. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ja, diesen Merciful Fate Song, den habe ich gespielt. Ne? Oder ja, da ist mal gerade irgendwie ein Bassist nicht da, Uwe, kannst du mal bei dem Ding eben einen Bass einspielen oder so. Ne? Und dann habe ich ihn gefragt, hör mal, ich bin am Überlegen, ob ich so einen Song schreibe, To Hell and Back, Goethes Faust, Studierzimmer, Akt 1, ne? Mephistopheles gegen Faust und diese Diskussion, da war sofort Feuer und Flamme, sagte er, das mache ich. Ne? Ja, so kam das dann zustande und dann habe ich die beiden sich dann austoben lassen. Ne? Was ich noch plane, ich weiß nicht, ob das realisiert werden kann, du kennst ja wahrscheinlich diese von 1966, diese Verfilmung mit Gustav Gründgens, ne? Faust, wo er so ganz, ganz schräg angemalt ist und so weiter. Ne? Und meine Idee ist mal, diese Kulisse nachzubauen, weil das ist ja im Prinzip ganz billig damals nachgebaut worden mit so einem Atomium-Hintergrund und Regale und so weiter. Und dann einfach ein Video zu drehen von dem Song, nur wo die beiden sich dann da quasi austoben. Ne?
Das stelle ich mir aber
Mit der
interessant
gleichen
vor.
Verkleidung, den Aspern halt so angemalt. Ich habe ihm das mal neulich mal so geschildert, sagte, das mache ich sofort mit, sagt er. Ne?
Ja, herrlich.
Ja.
Da können wir doch gespannt sein auf einiges.
Ne? Und ich finde das auch interessant, dass er halt in Deutsch singt und der Erdmann halt in Englisch. Nicht? Das ist dann Asp-typisch. Nicht? Er hat ja auf seinen Alben auch englische und deutsche Songs. Ne?
Ja, spannende Kollaboration in dem Fall. Auch thematisch natürlich irgendwie interessant. Also ich meine, Faust zählt ja einfach zu den Klassikern, die wahrscheinlich jeder in der Schule heutzutage
Absolut.
wirklich immer noch durchnimmt. Da wird eben auch aus dem deutschen Text zitiert. Was ist
Genau,
denn
ich bin
deine
der Geist,
Verbindung?
der stets verneint. Ne?
Ja, genau, richtig. Das kennt dann auch noch jeder. Was ist denn deine persönliche Verbindung zu Faust? Also warum war es dir ein Anliegen, einen Song darüber zu schreiben?
Naja, im Prinzip erstmal die Thematik an sich. Nicht? Man hat es in der Schule gelernt irgendwie. Nicht? Man hat die Filme gesehen. Wie gesagt, ich bin auch Fan von dieser Gründgens-Verfilmung. Kann man sich nicht oft genug angucken einfach. Nicht? Allein diese Sprachgebung, diese Färbung, was da abgeht und so weiter. Das ist schon unglaublich geil. Nicht? Ich meine, wir haben ja damals mit Rebellion, hat der Tommy Göttlich ja dieses Macbeth-Thema aufgegriffen. Da bin ich ja überhaupt erstmal zu Macbeth gekommen. Und wir hatten ja auch diese zig Sprecher und so weiter. Und der Tommy, der hat dann einen fantastischen Job gemacht, erstmal diese Thematik richtig umzusetzen. Und das hat sich dann immer weitergeführt. Ne? Wir haben dann die Wikinger-Trilogie rausgebracht irgendwann. Ne? Und jetzt will ich natürlich so Geschichte und Lyrik und deutsches historisches Gut natürlich immer mal wieder einfliegen lassen, logischerweise. Ne?
Ja, das ist natürlich im Heavy Metal auch etabliert. Und abgesehen davon widmet ihr euch dann noch weiteren, ich sag mal, dunklen Gestalten und Geschichten. Das ganze Album hat ja so ein bisschen so einen eher düsteren, mystischen Anstrich fast schon. Hattet ihr denn da thematisch oder hattest du da ein Leitmotiv oder eine konkrete Agenda oder so?
Da ich sowieso ein Fan von düsteren Geschichten bin, so als Stephen King-Fan und Horrorgeschichten und so weiter, bin ich so ein bisschen in der Thematik drin. Ich würde auch gerne mal über Hexen zum Beispiel mal wieder was machen. Circle of Witches von Gravedigger damals, ne? Für mich einer meiner der geilsten Songs überhaupt. Und das ist so mein Touch so. Also alles, was mit düster, Horror, Gänsehaut zu tun hat, ne? Das ist mein Ding so. Ne? Und natürlich die Storys, die dahinter gehören.
Gibt es da irgendwas, was du besonders hervorheben würdest, wolltest?
Genau, was eigentlich ein altes Thema war, was aber mittlerweile total aktuell ist, ist Deceiver. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, weswegen ich damals diesen Text, der ist auch schon über 20 Jahre alt, der Song, auch diesen Text geschrieben habe, aber ich münze ihn jetzt um auf dein Handy. Es ist dein Betrüger, ja, der dich veräppelt, der dir dein Leben bestimmt und so weiter. Ne? Dann gibt es natürlich den ersten Song, You Don't Know My Name, den ich selber singe. Da geht es knallhart um Stalking, um die kranke Sicht eines Stalkers und was Stalking überhaupt verursacht bei den Leuten. Ich habe zweimal so eine Stalking-Sache für zwei Freundinnen von mir beendet. Also nicht körperlich, sondern wirklich Ansagen gemacht. So, pass auf, du meldest dich bitte nie wieder, ansonsten komme ich und finde dich. Ja. Und da würde ich gerne nochmal so ein Video rausdrehen. Muss ich mal gucken. Nur das ist natürlich auch ein sehr gefährliches Thema. Nicht? Da können sich Leute natürlich auch angegriffen fühlen. Aber ich will das eigentlich beleuchten von der Sichtweise. Wenn du jetzt in Wikipedia eingibst, was ist Stalking? Und Wikipedia listet dir auf, ja, das verursacht Krankheiten, Selbstmorde. Leute verändern ihr Leben und nehmen Drogen, trinken Alkohol und so weiter, ne, und haben Angst. Vor allem, es geht um die Angst, die dann jemand hat, der dann einfach gestalkt wird. Ne, darum geht es in diesem Song. Deshalb habe ich ihn auch selber gesungen. Ich habe das einmal mit dem Erdmann versucht, aber er hat nicht die Stimme dafür, weil ich brauchte so diesen Sisters of Mercy Touch da drin. Ne?
Also schon auch durchaus persönliche Themen quasi daraus.
Absolut, ja, genau.
Das war Uwe Lulis über sein Debütalbum Analog, das ab dem heutigen 29. Mai in den Plattenläden und auch auf den Streamingportalen steht. Fans von kernigem Heavy Metal sollten da in jedem Fall mal ein Ohr riskieren.
Aber lasst eure Ohren trotzdem dran, denn ihr braucht sie, um am 5.6. hier wieder mit am Start sein zu können. Außer ihr lest das Transkript, das manche Podcast-Hoster, glaube ich, automatisch erstellen, damit ihr uns nicht hören müsst und mitlesen könnt.
Was? Da kann ich ja gleich das Heft lesen.
Tja, oder das Heft von einer KI vorlesen lassen.
Von der Ossi-KI.
Um das dann von der Ossi-KI vorlesen lassen, wo man dann kein Wort versteht, weil das ist ja auch noch so ein Ding mit seinem Brummy Birmingham-Akzent. Ist eh die Frage, was man mit Ossi Video chatten will, weil man versteht die Antworten ja gar nicht. Der liest das Heft vor und dann wird von der KI wieder ein Transkript angefertigt, damit man lesen kann, was der Brummy Ossi aus unserem Heft vorgelesen hat.
Ja, genau.
Das ist die Zukunft einfach. Das
ja, apropos mega. Zukunft, also wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder am 5. Juni, dann wieder mit den heißen Neuigkeiten aus der Szene, unserem Album der Woche und einem Interviewgast. Und das ist dann passend zum Erscheinen des neuen Evanescence-Albums Sanctuary, deren Sängerin Amy Lee.
Das ist mal richtige Star-Qualität wieder, die wir hier im Podcast auffahren.
Ja, und da würden wir uns freuen, euch auch dann wieder an unserer Seite zu wissen. Wenn es wieder heißt
Maximum Metal.
Wiederhören.